und liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Nur einem von vielen herausragenden Ereignissen des Tages. Wir begrüßen bei uns zunächst Gäste, 10 Kolleginnen und Kollegen von der Kommunikation der Deutschen Bahn. Schön, dass Sie es hergeschafft haben. Herzlich willkommen. Und 15 Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten vom Verband Junger Medienmacher mit dem Themenschwerpunkt Partizipation und Politik. Da sind Sie auch an der richtigen Stelle. Wir wünschen Ihnen auch, wenn das heute möglicherweise nicht ganz die dichte Pressekonferenz ist, wie manchmal, weil viele, ich habe es eben schon gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen auf den Bundestag schauen zur Stunde, einen erkenntnisreichen Tag. Herzlich willkommen. Und dann begrüßen wir Andreas Kappela, der heute zum ersten Mal als neuer Pressesprecher im Bundesministerium für Bildung und Forschung bei uns ist. Herr Kappela, wollen Sie kurz was zu sich sagen?
Ja, sehr gerne, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die freundliche Einladung zur Vorstellung. Mein Name ist Andreas Kappler. Seit Januar bin ich kommissarischer Leiter im Pressereferat unseres Hauses, abgeordnet bis Ende April. Ich komme aus der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Davor habe ich einige Jahre die Pressestelle der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen geleitet. Daher sind mir so manche Gesichter auch bekannt. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und, soweit wir uns noch nicht kennen, auf das gemeinsame Kennenlernen. Vielen Dank.
Kappler, vielen Dank. Das nächste Mal mache ich es auch ganz richtig. So, dann wie jeden Mittwoch oder wie jeden Tag begrüßen wir zunächst alle anderen Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Hoffmann, die uns vorstellt, was heute im Bundeskabinett los war.
Ja, vielen Dank und guten Tag auch von meiner Seite. Das Kabinett hat heute den von Bundeswirtschaftsminister Habeck vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht 2025 beschlossen. Er trägt den Titel Für eine neue wirtschaftliche Dynamik. Der Minister stellt den Bericht gerade in aller Ausführlichkeit in seinem Haus vor. Ich möchte Sie hier in aller Kürze über die wichtigsten Punkte informieren. Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich zu Beginn des Jahres weiterhin in einer herausfordernden Ausgangslage. Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem leichten Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 0,3%. Wachstumsimpulse dürften vor allem von den privaten Konsumausgaben ausgehen. Die Bundesregierung geht für 2025 von einer stabilen Erwerbstätigkeit aus. Trotz der konjunkturellen Schwäche hatten zuletzt so viele Menschen wie nie zuvor einen Arbeitsplatz. Die Erwerbstätigkeit erreichte im vergangenen Jahr mit rund 46 Millionen Personen einen Höchststand. Die Verbraucherpreise dürften in diesem Jahr im Schnitt um 2,2% moderat steigen. Vor dem Hintergrund der konjunkturell und strukturell anspruchsvollen Ausgangslage muss der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg struktureller Reformen konsequent fortgesetzt werden. Dazu gehören etwa der Bürokratieabbau und die erleichterte Fachkräfteeinwanderung, die Förderung von Forschung und Entwicklung neuer Technologien sowie von Schlüsseltechnologien. Um das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern zu stärken, bedarf es verlässlicher Rahmenbedingungen. Die Energieversorgung hat die Bundesregierung nach der Krise 2022-23 stabilisiert und Deutschland aus der starken Abhängigkeit russischer Energieexporte gelöst. Gegenüber den Höchstständen aus dem Jahr 2022 haben sich die Preise für Gas und Strom wieder deutlich reduziert. Der weitere Rückgang der Energiepreise ist wesentlich für das Ziel der Bundesregierung, dass Deutschland ein wichtiger Industriestandort bleibt. Aus Sicht der Bundesregierung wären zudem höhere öffentliche Investitionen und zusätzliche Anreize für betriebliche Investitionen erforderlich, wie etwa eine unbürokratische Investitionsprämie. Das Bundeskabinett hat heute außerdem die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Titel Transformation gemeinsam gerecht gestalten beschlossen. Sie ist der Fahrplan für eine nachhaltige Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene. Der Titel, also wie gesagt, Transformation gemeinsam gerecht gestalten, reflektiert ein Kernanliegen der neu aufgelegten Strategie, die soziale Dimension der Nachhaltigkeit über alle Bereiche weiter zu stärken und Anpassungsprozesse sozial gerecht zu gestalten. Zentral sind der universale gesamtgesellschaftliche Ansatz und das Versprechen, niemanden zurückzulassen, leave no one behind. Die vorgelegte Strategie legt den Fokus auf die 6 Transformationsbereiche, wie sie in der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie von 2021 festgelegt wurden. Daneben beschreibt sie das Regierungshandeln anhand von 5 Hebeln, die für eine systemische Politikbetrachtung stehen. Darüber hinaus nimmt die Strategie auch grenzüberschreitende Auswirkungen des nationalen Handelns auf den Rest der Welt in den Fokus. Es gilt, Maßnahmen so auszugestalten, dass sie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in anderen Ländern nicht behindert. Das waren die 2 Punkte heute im Kabinett.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Dann gibt es dazu Fragen. Fangen wir an mit Wirtschaft. Herr Jung dazu.
Und Herr Warwick dann. Frau Hoffmann, der Wirtschaftsminister wollte eigentlich hier nach der REGPK den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Warum macht er das jetzt in seinem Haus?
Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, nicht an mich richtet.
Herr Haufe?
Ja. Moment. Ja, das hat er genauso auch vorgehabt, vollkommen richtig. Der Bundeswirtschaftsminister hatte vorgesehen, dass er den Jahreswirtschaftsbericht so wie üblich hier vorstellt. Er bedauert, dass es nicht funktioniert, rein terminlich. Sie wissen, ein erkenntnisreicher Tag, hieß es gerade von Herrn Detjen. Es ist uns aufgrund des gesamten Tagesablaufs hier im politischen Berlin nicht möglich gewesen, einen Terminslot so hinzubekommen, dass er sowohl an seinen Termin im Bundestag, Sie wissen, die Regierungserklärung ist auch heute um 14 Uhr, als auch den notwendigen Ministerterminen teilnehmen kann. Das ist jetzt der Grund dafür gewesen. Ich bedauere das auch nochmal von meiner Seite als Pressestelle ganz ausdrücklich. Wir haben das versucht. Es ist leider terminlich nicht möglich gewesen. Wir waren dazu auch im Gespräch hier mit der Bundespressekonferenz selbst, um das wirklich zu ermöglichen. Es ist eine absolute Ausnahme und das soll auch so bleiben.
Kann ich auch so bestätigen. Das haben sich, glaube ich, alle Seiten bemüht, das zu ermöglichen.
Ich wollte trotzdem fragen. Ich wusste es nicht, darum wollte ich fragen.
Herr Warwick.
Ja, der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie, hat am 28. Januar ja erklärt, dass er auch für 2025 mit einem dritten Rezessionsjahr rechnet. Das wäre in der Geschichte der Bundesrepublik eine ziemlich einmalige Negativdynamik. Herr Habeck stellt ja nun, wie Sie auch schon erwähnt haben, den Jahreswirtschaftsbericht nicht hier vor. Deswegen die Frage an Sie, Herr Haufe. Teilt denn der Minister, teilt das BMWK diese negative Einschätzung des BDI? Weil ich erinnere mich, bei der Herbstprojektion hier im Saale, die hat der Minister ja noch abgehalten, im Oktober 24 hat der Habeck noch erklärt, dass ab Anfang 2025 alles besser werde.
Also der Minister hat ja deutlich gemacht in den letzten Tagen und Wochen, dass wir unter anderem in einem wirtschaftlich globalen, sehr schwierigen Umfeld uns bewegen und er natürlich deswegen auch Korrekturen vornehmen muss an der Erwartung zum Bruttoinlandsprodukt. Er wird ja jetzt gerade nochmal darlegen, dass wir für das Jahr 2025 von 0,3% ausgehen und von 2026 dann von 1,1%. Er wird auch nochmal darlegen, wo wir die Inflation sehen, 2025 bei 2,2% und 1,9% im Jahre 2026. Also deutliche Rückgänge gerade bei der Inflation, auch wenn das natürlich jetzt bei manchen Kategorien gerade im Lebensmittelbereich nicht spürbar ist, sind das trotzdem hier die Erwartungen. Insofern teilt er sicherlich die Auffassung, dass Deutschland eben nur sehr langsam sich aus der Stagnationsphase befreien kann. Und gleichzeitig hat er mehrfach darauf hingewiesen, dass es natürlich wegen der auch schon erwähnten strukturellen Herausforderungen, vor denen wir schon seit einiger Zeit stehen, natürlich ein wesentlich stärkeres auch politisches Engagement in verschiedenen Bereichen braucht. Dafür hat er unterschiedliche Vorschläge gemacht. Also die will ich jetzt nicht weiter hier erläutern. Die sind allseits bekannt. Aber Sie wissen auch, in welcher politischen Situation wir gerade stecken. Er kann natürlich jetzt nicht weiter voranschreiten mit weiteren Maßnahmen, auch wenn er das gerne möchte und diese natürlich auch für geboten hält.
Zusatz. Noch eine Verständnisfrage. Herr Habeck hat ja die Tendenz, also nicht nur er, aber im Besonderen für die negative Wirtschaftsentwicklung fast ausschließlich externe Faktoren, insbesondere Russland, verantwortlich zu machen. Vor dem Hintergrund würde mich noch interessieren, ob der Minister auch eigenes Verschulden für die aktuelle und anhaltende Wirtschaftskrise sieht? Und wenn ja, was wären da die konkreten Punkte?
Also diese Darstellung weise ich ganz klar zurück. Der Minister macht überhaupt nicht ausschließlich externe Gründe aufmerksam und er macht auch nicht vor allem und im Besonderen jetzt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nun als Hauptmerkmal der Krise fest. Das mag sein, dass Sie das nicht intendieren, aber ich will trotzdem diesen Eindruck widerlegen. Das ist nicht der Fall. Wir sehen einerseits kurzfristige Ursachen. Dazu gehört ganz klar eine anhaltende Investitionszurückhaltung. Wir haben ein schwaches Konsumverhalten. Wir haben ausbleibende Exportimpulse. Sie wissen, dass die deutsche Wirtschaft stark auf Export, stark exportiert ist. Und wir haben gleichzeitig eine global sehr komplizierte Wirtschaftslage mit einer geopolitischen durchaus herausfordernden Situation. Und das wirkt sich natürlich auch auf Exporte aus. Ich hatte schon die Investitionszurückhaltung genannt, die unterschiedliche Ursachen hat. Natürlich sind es auch die Energiepreise und die Situation, die wir durch die Energiepreise haben, wobei wir da ja gerade auch eine Stabilisierung hinbekommen haben durch die verschiedenen Maßnahmen, die wir in den letzten 3 Jahren erreicht haben. Gleichzeitig geht es aber eben um die strukturellen Herausforderungen. Wir haben einen starken demografischen Wandel. Wir stehen davor, dass wir die Wirtschaft kohlenstofffrei hinbekommen müssen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen erfüllen wollen. Und das wollen wir. Das heißt, die Dekarbonisierung ist eine ordentliche Herausforderung. Das heißt, dass Investitionen laufen müssen in diesem Bereich, wo aber auch da die Wirtschaft sich eben auch zum Teil hineingeht, aber teilweise eben auch zurückhält. Und wir haben eine Menge vernachlässigte Standortfaktoren. Das ist ein klares Bildungsdefizit, auch Ausbildungsdefizit, Probleme in der Ausbildung, das wird der Minister heute auch benennen. Wir haben viel zu viel Bürokratie in bestimmten Bereichen angehäuft. Das hat der Minister immer wieder dargelegt als eine der klaren Ursachen auch für Investitionszurückhaltung, auch für Unsicherheit in der Wirtschaft, die vorhanden ist. Insofern ist das eine breite Palette von verschiedenen Ursachen, die der Minister immer wieder auch in seiner Breite dargelegt hat.
Noch eine Zusatzfrage dann.
Ja, vielen Dank für die detaillierten Ausführungen, die allerdings ziemlich komplett an meiner Frage vorbeiging. Meine Frage war ja, ob der Minister selbstkritisch sozusagen auch Aspekte sieht, wo er sagt, das geht auf fehlerhaftes Verhalten, Agieren von mir und der Bundesregierung zurück.
Also der Minister ist ja generell dazu bereit, in seinem politischen Handeln jeweils kritisch zu schauen, was hat eigentlich gewirkt oder was hat nicht gewirkt. Und gerade beim Bereich Bürokratieabbau hat der Minister immer wieder auch darauf hingewiesen, dass natürlich sein Haus auch in der Pflicht steht, bürokratische Hürden abzubauen und gerade bei sich nachzuschauen, wo sind eigentlich Schwachstellen, die wir selbst als Ministerium zu verantworten haben. Also das ist zum Beispiel ein Bereich, in dem er immer wieder auch selbstkritisch auf Entwicklungen hingewirkt hat und auch immer wieder gesagt hat, wir können bestimmte Neuregelungen, die wir machen, nur dann nachvollziehen oder umsetzen, wenn sie unbürokratisch laufen, wenn sie einfach sind für Unternehmen zu handhaben. Schauen Sie auch auf den Bereich des Lieferkettengesetzes. Dort hat der Minister auch immer wieder kritisch, der Prozess läuft ja noch, entsprechend Initiativen ergriffen, wie man eine Regelung finden kann, die eben die Unternehmen betrifft, die wirklich davon abhängen, die wirklich in diesem Bereich agieren müssen, die Sicherheiten des Lieferkettengesetzes auch brauchen. Also insofern, das macht der Minister an vielen Stellen immer wieder, dass er auch kritisch schaut, wo muss ich selber an meinem politischen Engagement eventuell etwas korrigieren.
Herr Jung, nochmal zu dem Thema. Dann ist Herr Fechtner auf dem Zettel mit einem anderen Thema.
Gibt es einen Kommentar zu dem heute stattfindenden sogenannten Wirtschaftswarntag?
Also grundsätzlich kommentieren wir natürlich nicht Demonstrationen, Protestaktionen. Das ist jeder Organisation natürlich vollkommen freigestellt, solche Proteste, solche Warntage oder andere Formen von Aktionen durchzuführen, um entsprechend auf Sachverhalte in der politischen Debatte hinzuweisen, auf notwendiges Engagement hinzuweisen. Ich denke, der Minister wird sich jetzt selber auch dazu äußern. Und mehr kann ich an der Stelle aber nicht dazu sagen.
Finden Sie das denn fair, dass die sich als Wirtschaftswahn, also als Wirtschaft bezeichnen? Weil wenn man sich da anguckt, die Verbände, das sind ja im Großen und Ganzen Arbeitgeber und Reichenlobby.
Also auch Unternehmer und Unternehmerinnen haben das Recht, Protestaktionen durchzuführen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Fechtner.
Ja, vielen Dank. Nico Fechtner, DTS. Frage geht ans BMI. Haben Sie eigentlich DeepSeek auf dem Schirm? Und wenn ja, finden Sie das beunruhigend?
Durch mit dem Termin, mit dem Kabinett.
Ja, Frau Hoffmann weist gerade richtig darauf hin, dass es noch ein zweites Kabinettsthema gab. Da habe ich aber keine Fragen dazu registriert.
Sorry.
Dann richtiger Hinweis, Herr
Fechtner. Soll ich nochmal wiederholen?
Dann? Ja, bitte.
Ja. Frage geht ans BMI. Haben Sie eigentlich DeepSeek auf dem Schirm? Und wenn ja, finden Sie das beunruhigend?
Selbstverständlich beschäftigen sich die Sicherheitsbehörden mit KI-Anwendungen und möglichen Manipulationen, möglichen auch Einflussnahmen auf die öffentliche Meinungsbildung durch KI-Anwendungen, jetzt gerade auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Aber ich kann Ihnen jetzt noch nicht von bestimmten Auffälligkeiten, was diese Anwendung angeht, berichten oder bestimmten Aspekten, die da jetzt spezifisch aufgefallen sind. Aber selbstverständlich haben die Sicherheitsbehörden die gesamte Entwicklung im Blick. Und so, wenn es da Erkenntnisse gibt, dann können wir uns auch dazu äußern, noch nicht.
Nachfrage, gibt es denn auch schon dann einen Austausch vielleicht mit anderen EU-Partnern?
Also den gibt es auch immer, natürlich sowohl im Bereich der Cybersicherheit als auch im Bereich sonstiger Bedrohungen. Wie gesagt, Einflussnahmen auf Wahlen, Einflussnahmen auf öffentliche Meinungsbildung. Da sprechen wir viel über das Thema Deepfakes und Ähnliches. Aber wie gesagt, jetzt nicht bezogen konkret auf diese KI-Anwendung. Wir werden das beobachten. Die Sicherheitsbehörden sind da sehr aufmerksam, was auch sozusagen den Einfluss, die Nutzung solcher KI-Anwendungen angeht, auch gerade was der Nutzung für Betrügereien, für bestimmte Straftaten, Ähnliches angeht. Wir werden das beobachten. Wenn es da Erkenntnisse gibt, werden wir uns dazu äußern.
Herr Jung.
Weil Sie gerade Sicherheit und Wahlen angesprochen haben, es ist ja jetzt seit der Machtübernahme von Herrn Trump schon nachweislich passiert, dass auf den Plattformen von Meta, auf X und so weiter nicht rechte Worte, Narrative, Hashtag-Versuche von politisch anderer Seite zensiert werden, beziehungsweise geblockt werden oder einfach gelöscht werden von diesen Plattformen. Ist das für Sie ein Thema angesichts jetzt der Wahlen und dass die Leute sich über den Wahlkampf austauschen?
Also ich kann mich nicht zu Vorgängen in den USA äußern. Die Erwartungen...
Habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, es geht um hier Deutsche.
Ja, aber bezogen auf die US-Wahl, meine ich, und Dinge, Nein. die danach passiert sind. Okay, gut. Also was unsere Erwartung an die Plattformen, das gilt gegenüber allen Plattformen, ist ganz klar, das europäische Recht einzuhalten. Das ist vor allen Dingen der DSA, der Digital Services Act, der die Plattform in der EU reguliert. Aber das ist natürlich auch das sonstige Verfassungsrecht, das nationale Recht, Strafrecht, die Verpflichtungen, beispielsweise Aufrufe zu terroristischen Taten, Morddrohungen und Ähnliches zu löschen. Da achten wir sehr genau drauf. Die Bundesinnenministerin hat sich erst letzte Woche mit den Plattformen getroffen. Dazu haben wir auch eine ausführliche Pressemitteilung herausgegeben, wer da dabei war, was unsere Anliegen waren. Und wie gesagt, die klare Erwartung ist, dass sich alle an Recht und Gesetz halten. Und das ist das europäische Recht, das sind nicht die amerikanischen Standards.
Ich habe jetzt nicht über Hass und Hetze geredet. Ich habe über politische Inhalte geredet. Und Musk und Trump reden ja von Woke.
Ja, deswegen habe ich ja gesprochen auch über unser Verfassungsrecht. Das umfasst natürlich die Meinungsfreiheit. Das sind die Standards, die in Deutschland gelten. Aber ich kann mich jetzt nicht zu einzelnen Vorfällen äußern. Wie gesagt, wir sind mit den Plattformen im Kontakt. Wir fordern das ein. Und Näheres können Sie unserer Pressemitteilung von letzten Mittwoch entnehmen.
Ich hätte gerne ausgeredet. Es geht darum, dass in Anführungsstrichen woke Inhalte von diesen Plattformen gelöscht werden, zensiert werden. Das hat doch Einfluss auf unsere Wahlen, weil Instagram, Twitter, Facebook, da tauschen sich die Menschen über die Wahlen aus.
Deswegen sage ich ja, der Maßstab muss die Meinungsfreiheit sein. Wir reden über Hasskriminalität, über Löschung von Straftaten, aber gerade nicht über Meinungsäußerungen. Und da muss natürlich die gesamte Vielfalt der Meinungen möglich sein auf den Plattformen. Und entsprechend müssen die Plattformen auch gewährleisten, dass der freie Diskurs da möglich ist. Für uns ist die Grenze immer erst erreicht bei Straftaten. Und darüber reden wir natürlich nicht bei den Äußerungen, von denen Sie sprechen.
Ja, wenn wir gerade beim Thema Plattform und X sind, noch eine Frage ans BMVG. alte Thematik. Sie haben diesen Monat ja bekannt gegeben, dass Sie sich von X zurückziehen werden mit der offiziellen Begründung oder zumindest den Kanal ruhen lassen werden mit der offiziellen Begründung, dass ein sachlicher Austausch dort zunehmend erschwert sei. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht und bin den Account des BMVG mal viele Monate zurückgescrollt und ich konnte seit dem 1. Juli 2024 keinen einzigen Tweet finden, in dem das BMVG mit anderen Nutzern interagiert hätte. Als BMVG hat X eigentlich ausschließlich zum Ausspielen der eigenen Inhalte genutzt und keine Interaktion betrieben. Vor dem Hintergrund könnten Sie mir vielleicht 2, 3 konkrete Beispiele sagen, wo ein sachlicher Austausch auf X vom BMVG-Account mit anderen Nutzern in dem Sinne zunehmend erschwert sei, wie Sie das geschildert hatten.
Ich habe unsere Beweggründe hier ausgiebig dargelegt. Ich habe nicht vor, hier auf einzelne Aspekte einzugehen. Der Austausch ist global zu sehen und dafür sehen wir X nicht mehr als geeignete Plattform an.
Zusatz, ja.
Ja, aber das hat ja schon auch einen Glaubwürdigkeitsaspekt, wenn Sie sagen,
ich habe dazu alles
Austausch
gesagt,
ist die Frage kann immer noch ich stellen, können Sie mir immer noch dieselbe Antwort geben. Sie erklären offiziell als Hauptargument, Austausch sei nicht mehr möglich. Und wenn man es anguckt, haben Sie nie Austausch gesucht oder betrieben, sonst einfach nur als Ausspielplattform genutzt. Da können Sie ja entweder sagen, wir haben andere Gründe, aber das Hauptargument, was Sie vorgelegt haben, ist nachweislich nicht korrekt, weil diesen Austausch, den haben Sie nie gesucht. Und da würde ich ganz gerne schon noch eine Begründung haben, ob es denn andere Gründe gibt, das ruhen zu lassen, weil der Hauptgrund, wie gesagt, das kann man nachweislich darlegen, den haben Sie nie gesucht, diesen Austausch.
Und ich habe hier unsere Gründe ganz klar dargelegt. Austausch ist vielfältig, Austausch ist global zu sehen. Wenn wir etwas darstellen und Nutzer auch darüber diskutieren, ist das auch Austausch. Und mit dem, wie es dort auf der Plattform lief und läuft, sind wir unglücklich. Und deswegen haben wir uns zurückgezogen.
Herr Jessen. Frau Hoffmann, der Bundeskanzler hat seine Artikulation und Position gegenüber Elon Musk deutlich geändert. Anfang des Monats sagt er noch, da müsse man cool bleiben. Gestern Abend hat er dann gesagt, das sei abscheulich, disgusting, das war eine englisch gestellte, beantwortete Frage, was Herr Musk da betreibe. Hat das Auswirkungen auf die Nutzung von X oder nicht mehr Nutzung von X durch die Bundesregierung?
Nein, das hat keine Auswirkungen. Da steht unsere Erklärung, dass wir das jeweils genau anschauen und abwägen, was dort passiert, die Notwendigkeit für uns, Menschen zu erreichen, dort, wo sie sich informieren, gegenüber dem, was uns vielleicht auch missfällt auf der Plattform X. Ich möchte trotzdem dem etwas widersprechen, wie Sie das jetzt ausgelegt haben. Der Kanzler hat die Coolness stets darauf bezogen, über Äußerungen, die seine Person betrafen, auf Äußerungen, die seine Person betrafen. Und er hat aber gleichzeitig schon seit langem deutlich gemacht, dass er das in keiner Weise billigt, dass Elon Musk auf seiner Plattform rechtsextreme Kräfte in der Europäischen Union unterstützt. Und in dem Zusammenhang würde ich dann die gestrige Äußerung auch sehen. Hinzu kommt ja noch ein weiterer Aspekt, das ist eine Verharmlosung des Holocaust durch Herrn Musk und die ist natürlich unerträglich.
Ja, also wenn ich die Äußerung vom 4. Januar, glaube ich, richtig in Erinnerung habe, dann bezog sich das richtig zum einen auf Angriffe Musk gegen den Kanzler, aber auch auf sein Engagement für die AfD. Und er stellte das in die Tradition, das habe man ja schon früher gekannt, dass mächtige Medienunternehmer sich von rechts her eingeschaltet hätten. Aber sei es drum. Aber wo ist denn dann der Punkt erreicht, wo Sie sagen, ja, bei allem Interesse, Menschen zu erreichen, auch auf einer fehlgenutzten Plattform, wenn der Inhaber dieser Plattform sich selbst so positioniert, wie Herr Musk das tut, wenn er außerdem auf seiner Plattform in einer Art und Weise, das hat Kollege Jung beschrieben, Zensur übt. Wo ist der Punkt, wo Sie sagen, nee, dann sind wir da eben nicht mehr. Das wiegt dann schwerer. Rückt der nicht näher?
Die Frage hatten wir auch schon sehr häufig an dieser Stelle. Wir beschreiben jetzt nicht abstrakt einen Punkt, sondern wir wägen immer wieder neu ab. Es gibt nicht eine rote Linie, die wir jetzt vorher festlegen, sondern wir wägen immer wieder neu ab.
Herr Warweg, dann Frau Jeckels, anderes Thema.
Ich möchte
beim Thema Pressearbeit der Bundesregierung sind. Das Weiße Haus hat gestern ja bekannt gegeben, dass es die dortigen Pressekonferenzen für Podcaster, Influencer und Blogger öffnen will. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung oder das Bundespresseamt grundsätzlich diesen Schritt? Und plant man eine ähnliche Öffnung auch bei den PKs des Kanzlers oder vielleicht auch bei den Regierungspressekonferenzen? Und wenn ja, ist man da schon in Gesprächen mit dem Vorstand der BPK?
Wir bewerten das gar nicht.
Dann ist Frau Jeckels dran.
Vielen Dank. An das BMI oder das Auswärtige Amt. Die Freilassung des Internationalen Strafgerichtshofs gesuchten libyschen Menschenrechtshändlers Osama al-Masri, der auch eine sogenannte Küstenwache betreibt, sorgt für eine Regierungskrise in Italien. Der Mann war nach einem Fußballspiel in Mailand verhaftet und dann aber schnell wieder freigelassen worden. In Italien gibt es Berichte, wonach sich al-Masri auch in Deutschland aufhielt. Dann einmal die Frage, was ist der Bundesregierung dazu bekannt? Wann und wo hat sich al-Masri in Deutschland aufgehalten und warum wurde er nicht festgenommen? Vielleicht erstmal das BMI und dann das Auswärtige Amt.
Also für das BMI ist die Antwort kurz, dass ich mich wie immer zu möglichen Einzelsachverhalten nicht äußern kann.
Ich kann auch zu dem Fall nur sagen, dass ich die Berichte kenne. Das ist ja eine Entscheidung eines römischen Gerichts gewesen, wenn ich es genau verfolgt habe, die betreffende Person in Italien freizusetzen. Und die kann ich jetzt hier nicht kommentieren. Da müssten Sie schon die italienischen Behörden fragen. Ich kann natürlich nur ganz grundsätzlich sagen, dass wir den ISTGH unterstützen und der Mann ja durch den ISTGH von einem ISTGH-Befehl gesucht ist.
Aber wenn er sich in Deutschland aufgehalten hat, heißt das, die Behörden wussten davon nicht und haben in dem Sinne versagt? Oder heißt das, man wusste davon und hat einfach nicht gehandelt? Was ist da passiert?
Also Frau Jeckels, Sie werden sicher verstehen, dass wir wie immer in sozusagen aktuellen möglichen Sachverhalten uns nicht zu einzelnen Erkenntnissen äußern können, wo sich eine Person aufhält, welche Erkenntnisse die Sicherheitsbehörden haben. Sowas würde mögliche Maßnahmen gefährden und das können wir von hier aus einfach nicht tun. Grundsätzlich nicht.
So, hierzu, Herr Jung.
Herr Wagner, nur zu Verständnis, unterstützt die Bundesregierung jegliche Haftbefehle des ISTGH?
Wir sind einer der größten Unterstützer des ISTGH und halten den ISTGH für eine große Errungenschaft bei der Fortentwicklung des Völkerstrafrechts, eine wichtige Instanz. Und insofern unterstützen wir den Gerichtshof und sind ja durch deutsche Gesetze auch an eine Kooperation den ISTGH gebunden.
Das gilt dann aber auch für Herrn Galant und Herrn Netanyahu.
Dazu haben wir uns ja hier schon eingelassen. Ich glaube, der Regierungssprecher hat es ja mit der Formel umschrieben, es gilt Recht und Gesetz in Deutschland.
Dann habe ich zwei Fragen von den Kollegen in den ersten Reihen in der Mitte. Beginnen wir bei Ihnen und dann...
Ja, Dominik Guggemus, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht an das BMEL.
Dann müssten wir wechseln. Wo tun wir das da?
Ja, hallo Herr Köhler. Die Frage dreht sich um die Maul- und Klauenseuche und die Entschädigung für die Tierhalter. Da hat Herr Özdemir ja verlauten lassen, dass es Gespräche zu mit der EU gibt, einerseits, andererseits national. Da würde mich ein bisschen der Zeitplan interessieren, also was und wie formal die Gespräche geklärt sind. Also gibt es da einen Termin mit der EU-Kommission, gibt es einen Termin mit den Ländern, wo das geklärt wird?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also vielleicht nochmal grundsätzlich. Bislang gibt es einen einzigen Fall von MKS in Brandenburg. Das ist auch gut so. Ziel ist trotzdem, also diese Maßnahmen sind, die Eindämmungsmaßnahmen sind natürlich noch nicht abgeschlossen. Ziel ist und bleibt, dass es sich nicht weiter ausweitet. Da liegt im Augenblick auch der Fokus drauf. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon die ersten Forderungen nach Schadensersatz etc. Wir versuchen gerade in dieser Situation zu eruieren, wie groß ist denn das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens und versuchen natürlich parallel beziehungsweise prüfen parallel, welche Möglichkeiten gibt es. Das versuchen wir auf nationaler Ebene Da sind wir mit dem BMF bereits auch in Kontakt und das versucht man natürlich auch auf internationaler Ebene. Dazu hat der Minister sich ja am Montag geäußert nach dem Rat, dass er da auf den Kollegen Hansen, auf den Kommissar Hansen schon zugegangen ist und auch versucht zu schauen, welche Möglichkeiten es über die EU-Ebene gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt, mit Blick auf das Vorhergesagte, dass wir im Augenblick noch gar nicht sagen können, wie groß das Ausmaß ist, lässt sich deswegen auch zu einem Zeitplan noch nichts sagen.
Danke. Dann nächste Frage, bitte, bei Ihnen.
Mario Kubina von der ARD, eine Frage an Herrn Kall zum Thema Aschaffenburg. Es gibt Berichte, wonach das BAMF im Sommer 23 angeblich so überlastet war, dass eine Überstellung nach Bulgarien nicht mehr fristgerecht erfolgen konnte, einfach weil die bayerischen Behörden den entsprechenden Bescheid des BAMFs rechtskräftig zu spät erhalten haben. Was können Sie dazu sagen?
Ja, dazu kann ich mich gerne äußern. Damit hat sich auch der Innenausschuss des Deutschen Bundestages heute beschäftigt. Und der Präsident des BAMF, Herr Dr. Sommer, hat sich auch dort gegenüber den Abgeordneten geäußert, weil es natürlich darum geht, da vollständige Transparenz herzustellen und das Asylverfahren nachzuzeichnen. Das hat mein Kollege ja am Freitag auch hier in der REC-PK schon getan und die einzelnen Daten genannt. Und es ist richtig, dass Deutschland zuständig wurde für dieses Asylverfahren, weil die 6-monatige Frist für eine Überstellung nach Bulgarien überschritten war. Das Asylverfahren hat, so wie andere Asylverfahren im Jahr 2023 auch, zu lange gedauert. Die Fristen sind verstrichen und dann konnte diese Person nicht mehr nach Bulgarien überstellt werden, wobei man sagen muss, dass das natürlich nur ein Faktor ist. Die Quote der erfolgreichen Überstellungen nach Bulgarien betrug im Jahr 2023 knapp 6%, ich glaube 5,8% der Fälle, wo Bulgarien zuständig war für ein Asylverfahren und eine Person trotzdem in Deutschland war, nach Bulgarien hätte überstellt werden sollen. Die Quote war knapp 6%, in denen das gelungen ist. Bulgarien stimmt zwar oft solchen Überstellungen zu, aber die praktischen Schwierigkeiten und die Auflagen auch durch Bulgarien sind so hoch, dass das in den allermeisten Fällen nicht gelingt. Deswegen, auch wenn das Asylverfahren schneller gegangen wäre beim BAMF, wäre höchstwahrscheinlich keine Überstellung erfolgt oder wie gesagt, die Quote lag bei knapp 6%. Trotzdem hat das BAMF und hat die Bundesregierung schon 2023 Konsequenzen daraus gezogen, dass solche Verfahren zu lang gedauert haben. Das BAMF ist massiv verstärkt worden mit 1140 zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es sind viele Verfahren umgeschichtet worden, priorisiert worden. Die Bundesregierung hat ein Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz durch den Deutschen Bundestag gebracht, um die Verfahren erheblich zu beschleunigen. Das heißt, die damaligen Defizite, die es im Jahr 2023 gab, sind erkannt und auch abgestellt worden durch, wie gesagt, gesetzliche Veränderungen, personelle Veränderungen, zusätzliche Haushaltsmittel. Und was wir ja auch sehen in diesem Fall ist die Dysfunktionalität des Dublin-Systems, das einfach nicht mehr funktioniert. Und es zeigt die Dringlichkeit, dieses Dublin-System zu ersetzen durch das gemeinsame europäische Asylsystem. Dafür hat die Bundesregierung die Gesetzentwürfe vorgelegt. Die liegen im Deutschen Bundestag. Ich bin sicher, dass das auch heute Nachmittag in der Debatte eine Rolle spielen wird, ob diese Gesetze jetzt noch schnell beschlossen werden können in den kommenden Wochen, weil diese das Dublin-System eben ablösen würden und zu praktikableren auch Voraussetzungen für Überstellungen in andere Mitgliedstaaten sorgen würden und mit Asylverfahren schon an den Außengrenzen auch dafür sorgen würden, dass Menschen gar nicht erst nach Deutschland kommen.
Anschlussfrage. Jetzt sagen Sie, die Sache wäre so oder so gescheitert wegen der Auflagen, die Bulgarien mache. Das sei mal dahingestellt. Aber in einem Wort, es lag zunächst einmal an einer Überlastung des BAMFs im Sommer 2023, dass der rechtsgültige Bescheid nicht rechtzeitig in Bayern angekommen ist.
Also ich habe gesagt, die Quote lag damals bei 6%. Das heißt, man muss auf das Gesamtbild schauen, ob bei einem schnelleren Verfahren die Überstellung gelungen wäre. Und das wäre ja mit einer eben Quote von 6% möglich gewesen, aber nicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Trotzdem geht es, wie gesagt, es geht darum, das Gesamtbild zu zeigen. Wie gesagt, die Verfahren, auch dieses Verfahren hat zu lange gedauert und die Konsequenzen daraus, die sind schon gezogen worden durch personelle Verstärkungen, durch gesetzliche Veränderungen, durch mehr Mittel für das BAMF und dass es hier Vollzugsdefizite gab in den Verfahren, gerade 2023, aber möglicherweise auch weitere Vollzugsdefizite. Das haben ja viele sehr klar benannt nach dieser Tat, dass das Recht konsequenter durchgesetzt werden muss. Und das ist eine Lehre aus diesem Fall.
Dann haben Herr Ersten und Herr Jung noch jeweils ein Thema angemeldet.
Ich hätte eigentlich zwei Themen, aber ich mache erst das eine. Das geht ans Bildungsministerium. Herr Kappler, Sie haben uns ja, oder Ihr Haus hat uns ja den Bericht der internen Revision zukommen lassen. Das Ergebnis, das dort nicht explizit steht, aber das Sie so kommunizieren, ist, es habe kein schuldhaftes Handeln oder kein Fehlverhalten in der Behörde gegeben. Allerdings, und das hat Ihr Minister heute auch im Ausschuss gesagt, auf Fragen von Abgeordneten, die Schnittstellen zwischen der politischen Leitung und dem Verwaltungshandeln, das dann zu dem Eindruck führte, dem öffentlichen Eindruck, dass das Ministerium Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit plant. Die Abläufe in dieser Schnittstelle wurden nicht geklärt. Sie konnten im Bericht nicht geklärt worden und sie werden auch weiterhin nicht geklärt. Da ist ein kommunikativ-politisches Bermuda-Dreieck. Möchte Ihr Minister das nicht aufklären?
Vielen Dank für die Frage zur Einordnung. Die Vorgänge fallen in die Zeit der früheren Hausleitung. Der Minister hat dann im Dezember erstmalig die interne Revision damit befasst. Und vielleicht hilft es zum Verständnis, einmal den Hintergrund der internen Revision darzulegen. Die Tätigkeit der ERR erstreckt sich eben auf das Verwaltungshandeln. Die arbeitet neutral und weisungsunabhängig. Und ihre Arbeit richtet sich auch nach Vorschriften, nämlich nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur internen Revision. Und demnach werden politische Entscheidungen von Revisionsaufgaben nicht erfasst. Und deswegen muss man die Trennung machen zwischen der politischen Ebene und der Verwaltungsebene. Auch noch als Vorsatz, weil mir das wichtig ist, auch mit Blick auf die Fragestellungen, die es hier am Montag gab. Der Minister hat sehr deutlich gemacht, heute im Ausschuss und im Übrigen auch schon in Interviews, dass es hier einen gravierenden Reputationsschaden gab auf der politischen Ebene. Er sprach davon, dass der Vertrauensverlust entstanden ist durch den Anschein, den es gab, die verfassungsrechtlich verbriefte Wissenschaftsfreiheit werde in Zweifel gezogen, und er nannte dies fatal. Für uns als Haus ist entscheidend, warum für uns als Haus Hausleitungen, die kommen und die gehen, das Haus selber, das bleibt. Und deswegen ist für uns erstmal entscheidend, was können wir als Haus daraus lernen. Und da hat die interne Revision festgestellt, wie Sie es korrekt zitiert haben, auf der Fachebene kein Fehlverhalten. Es gibt ein paar paar Punkte, die sich nicht aufklären lassen, weil da Aussage gegen Aussage steht, exakt an der Stelle, die Sie aufgezeigt haben, an dieser Bruchstelle. Und deswegen kann ich ergänzend mitteilen, dass die beiden Staatssekretäre dem Haus gegenüber schon in der vergangenen Woche angekündigt haben, nachdem der Revisionsbericht jetzt vorliegt, in einem weiteren Schritt Maßnahmen zu entwickeln und auch umzusetzen, die geeignet sind, die Leitungsebene für Klarheit in der Auftragserteilung zu sensibilisieren, weil es da Fragestellungen gibt, die wir jetzt nicht mehr aufklären können, und aber auch den Beschäftigten noch mehr Handlungssicherheit an die Hand zu geben, insbesondere in der Fragestellung, wie gehe ich mit Aufträgen um, wie habe ich die verstanden?
Es bleibt aber die Frage, und das ist wieder die Schnittstelle, das wurde auch im Ausschuss heute Vormittag gefragt, wenn ein Abteilungsleiter zunächst das, was er als Auftrag verstanden hat, nämlich Listen vorzulegen, welche Wissenschaftler Fördermittel vom Wissenschaftsministerium erhalten, wenn er zunächst sagt, das mache ich nicht, Verfassungsbedenken, und ein paar Tage später genau diese Liste aber dann doch liefert, dann bleibt die Frage, wer oder was hat ihn zu diesem, Achtung, Verwaltungshandeln geführt? Das kann nicht aufgeklärt werden. Warum macht der amtierende Minister da nicht insofern eine Ausnahme auch von Schweigepflicht, dass er sagt, gut, dann machen wir eine Gegenüberstellung und klären für Abgeordnete oder wen auch immer in der direkten Auseinandersetzung, welche Position da die plausiblere ist. Warum machen Sie das nicht?
Ja, also muss man ein bisschen sortieren, Herr Jessen, wenn Sie erlauben. Fangen wir an mit der Frage der Liste. Jetzt wird sprachlich genau, Ihnen liegt ja der Revisionsbericht vor. Und so wie ich Sie kenne, Herr Jessen, haben Sie ihn sehr ausführlich gelesen. Der Revisionsbericht zeigt auf, dass das BMBF selbst keine eigene Namensliste erstellt hat. Auf der öffentlich einsehbaren bestehenden Liste der Unterzeichner des offenen Briefes hat der Projektträger widerwillig und ja auf Auftrag einzelne Namen markiert und an das zuständige Referat dann geschickt. Diese Markierungen, diese Übersicht verblieb dann im Referat. Mit dieser Übersicht, mit den Namen ist im Verwaltungshandeln selbst dann nichts weiter passiert und deswegen entspricht das auch dann dem Fall, dass das nicht in den Akten dann entsprechend nochmal vermerkt worden ist. Aber das ist mir einmal wichtig in der Präzisierung, dass wir hier klar sind, wenn wir von Listen sprechen. Wenn Sie jetzt ansprechen, wer hat welchen Auftrag gegeben, auch da nimmt der Revisionsbericht Klarstellung, wo an einer Stelle das Pressereferat tätig wurde bei einem bei einer Auftragserteilung, wo der von Ihnen angesprochene Abteilungsleiter eigeninitiativ, wie es hieß, tätig wurde. Und dann das Dritte, und darauf spielen Sie, glaube ich, an, um das ein bisschen zu sortieren, gibt es eben ein Telefonat zwischen der damaligen Staatssekretärin und dem Abteilungsleiter. Und dieses Telefonat ist schrittig, der Inhalt und was da verstanden wurde als Auftrag und was dann weitergegeben worden ist, beziehungsweise dann später, wie Sie richtigerweise ja sagen, gestoppt worden ist. Also deswegen, das Haus selber hat hier dann auch möglicherweise missverständliche Aufträge gestoppt. So, und dieses Telefonat ist strittig. Da gibt es Gerichtsentscheidungen dazu. Ich verweise auf VG Minden, OVG Münster. Die interne Revision, das war dem Minister sehr wichtig, hat auch mit der Staatssekretärin, mit dem Abteilungsleiter und anderen relevanten handelnden Personen sehr ausführlich gesprochen und kommt zum Ergebnis. Und das zeigt dieser Bericht auch, machen wir transparent, dass dann Aussage gegen Aussage steht und es zumindest unterschiedliche Sichtweisen gibt, die dann einfach, wie der Minister auch sagte, dann nebeneinander stehen müssen. Und jetzt ist die Frage, die Sie damit verbunden haben, die Frage nach der Verschwiegenheitspflicht. Ja, vielleicht auch da einmal beamtenrechtlich der Hinweis, die Verschwiegenheitspflicht ist eine der Hauptpflichten für Beamte. Wenn man es sich genau anschaut, kann man da bis zum Grundgesetz runtergehen. Da geht es nämlich um das Funktionieren der öffentlichen Verwaltung. Und das Funktionieren der öffentlichen Verwaltung richtet sich in dem Fall auch nach den allgemeinen Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Und da ist die Verschwiegenheit von ganz besonderer Bedeutung, damit eine Verwaltung im Übrigen auch explizit unparteiisch arbeiten kann, braucht es hier diese Verschwiegenheit. Und diese ist der Normalfall, das hat die Kollegin am Montag hier auch schon gesagt. Immer dann, wenn es einen Normalfall gibt, gibt es auch was, den Ausnahmefall. Und der muss dann sehr klar auf der Hand liegen. Und da hat der Minister, wie er heute im Ausschuss auch gesagt hat, sehr gut abgewogen, grundsätzlich, weil es ja Vorgänge betreffen, die nicht in seiner Amtszeit liegen, ist er da sehr offen rangegangen und hat dann gesagt, jetzt lassen wir mal die interne Revision die Arbeit machen. Wenn es aus dem Auftrag der internen Revision in den Ergebnissen den Bedarf gibt, dass ich hier einen Ausnahmefall erkenne, dass ich dann von der Verschwiegenheitspflicht eine Entbindung vornehmen kann, dann mache ich das. Wenn das Ergebnis so ist, wie es sich darstellt, nämlich die Bestätigung der Sachverhaltsdarstellungen der Gerichtsentscheide, dann habe ich weitere Interessen zu berücksichtigen, nämlich neben dem Interesse der Öffentlichkeit und dem Interesse Einzelner, da etwas möglicherweise darzustellen, habe ich auch das Interesse des Hauses und die Fürsorgepflicht des Ministers als oberster Dienstherr für sein Haus zu sehen. Und dies hat er in diesem Fall, wenn es Aussage gegen Aussage ist, höher gewichtet.
Herr Jung? Herr Kappel, ich wundere mich ein bisschen, also Sie sprechen ja selbst davon, dass es ein gravierender Fall ist und dass zumindest offenbar der Eindruck in der Öffentlichkeit entstehen konnte, dass hier ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit entstanden ist. Das haben ja auch die, die auf diesen Listen gelandet sind, selbst gesagt. Dann wundere ich mich aber, weil Sie ja Vertrauen wiederherstellen wollen, warum Sie dann nicht mit voller Transparenz daran gehen. Erstens machen Sie eine interne Aufklärung im eigenen Haus, Das riecht ja an sich schon komisch, wenn das eigene Haus, das einen Angriff gestartet hat, den Angriff auch nochmal selbst aufklären soll. Es gibt keine volle Transparenz, weil es den Maulkorb für die entlassene Staatssekretärin Frau Döring weiterhin gibt. Da haben wir ja gerade drüber geredet. Und selbst eine Entschuldigung des heutigen Ministers für dieses Verhalten, wo ja ein Eindruck, wie Sie ja selbst sagen, des Angriffs auf Wissenschaftsfreiheit entstanden ist, ist immer noch nicht gekommen und auch nicht zu erwarten.
Ich höre Ihre Sichtweise, ich teile Ihre Sichtweise nicht. Der Minister schafft Transparenz, indem er die interne Revision, er schafft die Transparenz, die er als Minister schaffen kann. Ja, Sie haben den Abgeordneten ungeschwärzte Unterlagen zukommen lassen. Ich möchte das mal betonen. In der früheren Hausleitung waren Unterlagen geschwärzt. Hier sind Unterlagen ungeschwärzt. Der Minister hat eine interne Revision beauftragt. Jetzt wundere ich mich ein wenig, dass Sie eine interne Revision unter Verdacht stellen, dass die unabhängig oder abhängig arbeiten würde. Dem ist mitnichten so. Ich habe gerade schon verwiesen auf die entsprechende Verwaltungsrichtlinie, lade Sie ein, sich diese auch nochmal genau anzuschauen. Es geht hier um eine neutrale, unabhängige, weisungsfreie Arbeit der internen Revision. Das ist das Standardprozedere auch in der öffentlichen Verwaltung. Und zum Schluss noch einmal bezüglich Verschwiegenheitspflicht. Ich halte Ihre Wortwahl für nicht zutreffend. Die Amtsverschwiegenheit ist, ich habe schon gesagt, eine der Grundsätze des Berufsbeamtentums und das aus gutem Grund.
Und wenn Sie noch eine Frage dazu haben, dann stellen Sie die Frage.
Es bleibt dabei, dass der Minister sich im Namen des Hauses nicht entschuldigt für den Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit.
Vielen Dank für noch einmal diese Nachfrage. Das habe ich jetzt vergessen, noch mal darauf zu gehen. Der Minister hat sehr klar gemacht, es gibt einen Reputationsschaden. Dieser ist gravierend. Er hat sehr klar gemacht, er versteht den Teil der Aufarbeitung in zwei Teilen, nämlich die interne Aufarbeitung und der zweite Teil Dialog, Wiederherstellen dieses Vertrauens. Deswegen hat er mehrere Gespräche geführt. Er wird mit Sicherheit auch noch weitere Gespräche führen. Er kam zusammen mit auch dem mit der Hochschulrektorenkonferenz, dem Präsidenten zum Beispiel und anderen. Und Sie haben jetzt zum zweiten Mal nach Montag hier erneut den Eindruck erweckt, dass das Haus als Ganzes hier eine Wissenschaftsfreiheit angegriffen habe. Hätte. Diesen Eindruck, den muss ich zurückweisen. Das hat dieser Bericht sehr deutlich gemacht. Es war gerade das Haus, das verhindert hat, dass es zu einem solchen Angriff kommen könnte. Es war das Haus, was tatsächlich die Wissenschaftsfreiheit verfolgt hat und jetzt auch wieder weiter verfolgen möchte. Und deswegen kann man nur bedauern, dass der Eindruck aufgrund der politischen Leitung in der Vergangenheit so entstanden ist. Aber die Sachverhalte, die lagen nicht in der Amtszeit des jetzigen Ministers.
So, weitere Fragen habe ich jetzt nicht gesehen. Damit sind wir am Ende. Was? Jetzt gibt's doch noch Fragen. Also dann bitte. Gut, dann haben wir jetzt noch drei Fragen und dann ist Ende.
Also ganz kurz. Es geht um Berichte über angebliche Pläne, Grenzschützer nach Rafah an den Grenzübergang zu schicken aus Deutschland. Unter anderem ist von der Bundespolizei die Rede. Insofern die Frage an Herrn Kall, aber vielleicht auch an Herrn Wagner, weil sich ja auch Frau Baerbock schon in dieser Richtung geäußert hatte, dass Europa seinen Beitrag leisten müsse zum Grenzschutz des Gazastreifens in Zukunft.
Ich kann vielleicht mal anfangen. In der Tat ist es ja so, dass wir uns, und das haben wir am Montag beim jüngsten Außenrat ja auch wieder getan, immer wieder dafür ausgesprochen haben, dass die EU-Mission, die es hier gibt, EUBAM RAFA heißt sie, wieder aktiviert wird. Dafür werben wir seit Monaten. Im Moment ist es ja so, dass die Mission nach ihrer Aussetzung der Aktivitäten in Rafah, das war 2007, kann ich nochmal daran erinnern, in einem reduzierten Personalansatz unterwegs ist. Und jetzt soll die Mission eben zum 1. Februar, wie, glaube ich, die hohe Vertreterin der EU es ja auch angekündigt hat, wieder eingesetzt werden und damit auch einen wichtigen Beitrag europäischerseits zur Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza ermöglichen. Warum ist die Mission so wichtig? Einer der Gründe, den wir da auch anführen, warum es da eine europäische Mission ist, um eben Rafah wieder funktional zu machen. Das ist ja auch wichtig, um zum Beispiel verletzte Personen aus Gaza zu evakuieren. Aber in der Tat zur Sekundierung deutscher Personals müsste das BMI was sagen.
Ich kann nur sagen, dass unsere Abstimmungen mit dem Auswärtigen Amt dazu laufen. Da geht es natürlich darum, Einsatzkräfte, die dorthin gehen, auch zu schützen und entsprechend für sozusagen einen sicheren Einsatz zu sorgen, auf die Rahmenbedingungen zu schauen. Wir sind da in guten Abstimmungen mit dem Auswärtigen Amt, deswegen können wir uns im Moment noch nicht zu näheren Einzelheiten äußern.
Ich kann vielleicht aber noch mal ergänzen, Sie haben ja wahrgenommen, dass andere europäische Partner ja schon erste Ankündigungen, glaube ich, für den Personalansatz gemacht haben. Und natürlich geht es bei diesen Missionen auch immer in einem Hochfahren ja erstmal darum zu schauen, wie groß ist der Bedarf, viele Menschen brauchst da. Und ich meine, die Franzosen, Italiener hätten da ja schon Dinge angekündigt.
Herr Warbeck, dann letzte Frage, Herr Jung.
Herr Wagner, wir bleiben grob in der Region. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat am 28. Januar erklärt, dass die IDF auf dem Gipfel des Berges Hermon und der drumherum etablierten Sicherheitszone verbleiben werden. Hier behandelt es sich zweifelsfrei um syrisches Staatsgebiet, welches jetzt mit Waffengewalt von Israel besetzt wird. Da würde mich interessieren, wieso kritisieren in teilweise komplexeren, sagen wir, völkerrechtlichen Kontexten, kritisieren Sie Staaten, die Ähnliches tun, vehement, schweigen jetzt aber zu diesem erneuten, eklatanten Völkerrechtsverstoß von Israel. Können Sie mir nur darlegen, was da die Motivation ist?
Herr Warbeck, ich würde zurückweisen, dass ich dazu schweige. Es ist so, das haben wir ja schon öfter an dieser Stelle, glaube ich, erklärt, aber auch bei der Reise der Ministerin zum Beispiel nach Damaskus, ganz klar ist ja, dass die territoriale Integrität Syriens gewahrt werden muss. Das gilt mit Blick auf alle ausländischen Kräfte, die dort einwirken. Sie erwähnen jetzt Israel. In der Tat ist es ja so, Israel macht ja sozusagen geltend, dass es sich da verteidigt. Da ist das Völkerrecht sehr klar. Man kann auf fremden Staatsterritorium nur agieren, wenn man sozusagen unmittelbar Selbstverteidigungsrecht ausübt. Insofern ist es an Israel darzulegen, welchen konkreten Angriff es da fürchtet. Aber klar ist, und das haben wir immer wieder betont, diese territoriale Souveränität Syriens muss gewahrt werden. Das ist wichtig, auch mit Blick auf den Übergangsprozess, den es jetzt in Syrien gibt.
Zusatz. Das heißt, die Besetzung dieser Sicherheitszone auf explizit syrischem Territorium benennen Sie nicht explizit als völkerrechtswidrig, sondern sagen, das hängt davon ab, was für eine Erklärung für diese wohlgemerkt unbefristete Besetzung syrischen Territoriums Tel Aviv Ihnen liefert. Habe ich das so richtig verstanden?
Nee, das Völkerrecht ist da sehr klar. Es ist völkerrechtswidrig und es wäre eben nur gerechtfertigt, wenn es eine unmittelbare Gefahr gibt. Und das ist an Israel darzulegen, ob das der Fall ist.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Hey Jung.
Ich habe nochmal eine Frage zum Kabinettsthema Nachhaltigkeitsstrategie. Da brauche ich, glaube ich, das BMU.
Das hat man eigentlich schon aufgerufen, aber gut.
Sie hatten es übersehen, Herr Vorsitzender.
Wo wechselt das BMU hin?
Herr Kübler, ist die Nachhaltigkeitsstrategie mit allen Ressorts abgestimmt? Weil es geht ja, wie Sie in Ihrer Pressemitteilung schreiben, um die Nachhaltigkeitsdimension Ökologie, Ökonomie und Soziales und um langfristige, tragfähige Lösungen und dass die Strategie auf eine wirtschaftlich leistungsfähige, sozial ausgewogene und ökologisch verträgliche Entwicklung hinauszählt, wobei die planetaren Grenzen die absoluten Leitplanken bilden. Das ist ja dann das Gegenteil von dem Wunsch, zum Beispiel das BMWK mit Wirtschaftswachstum weiter zu wachsen. Unser heutiges Wirtschaftssystem basiert auf Zerstörung und Ausbeutung und Wachstum. Das passt ja nicht mit der Nachhaltigkeitsstrategie zusammen und planetaren Grenzen.
Die Nachhaltigkeit ist, wie Sie an Ihrer Frage oder im Statement sahen, sehr komplex. Und Wirtschaftswachstum schließt per se nicht auch Nachhaltigkeitsfaktoren aus. Die Punkte, auf die wir uns bezogen haben, die Sie ja auch genannt haben, betreffen unseren Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, der Ressourceneffizienz, aber auch darüber hinaus vor allen Dingen soziale Aspekte im Nachhaltigkeitsbereich, die wir unter anderem, um ein konkretes Beispiel zu nennen, auch in anderen Strategien wie der nationalen Biodiversitätsstrategie zum Beispiel genannt haben. Da geht zum Beispiel ein Punkt Grünflächen in Städten. Wichtige Aktion für Biodiversität, aber gleichzeitig auch für Naherholungsgebiete, soziale Aspekte für die Bevölkerung, Zugänglichkeit in Fußläufigkeit zu solchen Erholungsgebieten. Das widerspricht nicht dem Bauen von Neubauwohnungen, der Verdichtung von Wohnungen, aber das ist insgesamt ein komplexes Thema, das versucht wird, in dieser Nachhaltigkeitsstrategie zu bedenken. Und deswegen sind doch alle Ressorts damit befasst.
Das heißt, das BMWK hat dem zugestimmt, weil Fakt ist ja, dass Deutschland, wenn alle so wie Deutschland wirtschaften würden, dreimal so viel Erden bräuchten. Das heißt, wir die planetaren Grenzen werden von uns dreifach gerissen. Wir müssen also um ein Zweidrittel.
Können wir das nicht in der Diskussion? Was ist die Frage?
Ist das keine Diskussion?
Also vielleicht, wenn die Frage ist, wer zugestimmt hat, das wurde heute vom Kabinett beschlossen. Das heißt, alle Ressorts haben zugestimmt, damit wir das ein bisschen abkürzen können.
Ja, aber wie passt dann das zusammen? Die Bundesregierung möchte wachsen und dann gleichzeitig nachhaltig agieren.
Das haben wir doch auch, wenn ich da auf den Jahreswirtschaftsbericht drauf verweise.
Wenn ich da nochmal auf den, das sind ja nun hier eine Reihe von Angriffe, muss ich schon sagen, auf das BMWK. Ich verweise dann allein auf den Jahreswirtschaftsbericht 2024, den der Minister letztes Jahr vorgelegt hat. Der hat ja auch schon klar ein Kapitel Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gestalten, indem wir ja gerade diese Auseinandersetzung um den Ressourcenverbrauch und die notwendige Wiederverwertung von Ressourcen zum Beispiel reflektieren und das natürlich viel deutlicher einbeziehen, als das bisher in Jahreswirtschaftsberichten stattgefunden hat. Also ich würde da klar nochmal die Darstellung zurückweisen wollen. Im Gegenteil, der Minister hat sich insbesondere bemüht, eben das Wirtschaftswachstum gerade auch unter Nachhaltigkeitsbrille zu betrachten, beziehungsweise die Experten und Expertinnen unseres Hauses, und hat dazu ja extra auch ein eigenes Kapitel gerade auch im Jahreswirtschaftsbericht 2024 eingefügt.
Danke. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für den Besuch.